Ja, hat er mir einiges vorweggenommen jetzt schon wieder, aber das kennen wir ja von ihm. Das macht aber nichts. Gerne möchte ich was dazu sagen. Also zum einen freue ich mich ganz besonders, dass ich nach doch jetzt so langer Zeit wieder mal hier bei euch, bei Ihnen sein darf. Es ist mir eine ganz, ganz besondere Freude, denn ich fühle mich hier wie zu Hause und das werde ich auch weiterhin tun. Ja, es ging uns in den letzten Wochen nicht so ganz gut mit meiner Mutter. Das habt sie alle mit begleitet im Gebet, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Sie ist zu Hause, sie hat jetzt ihre vierte Chemotherapie hinter sich. Es geht ihr den Umständen entsprechend. Klar, während der Chemo ist es nicht ganz so schön, aber wir sind alle sehr guter Dinge und wir hoffen das Beste. Sie ist gut drauf und das ist das, was zählt. Und ich glaube, dass Gott auch in ihrem Herz gewirkt hat. Es ist ein Ansatz da und für diesen Ansatz bin ich noch dankbarer als für die Heilung oder die Heilungsansätze im Krankenhaus. Uns ging es nicht anders, wir mit meinem Knie, das haut nicht so ganz hin, aber ich möchte das nicht ausbauen. Ich werde eine Prothese brauchen, zögere die raus, so lange wie es irgendwie geht. Aber ihr seht mich nicht unglücklich, ganz im Gegenteil. Ich hoffe, ich strahle nach wie vor und ich lasse mich von so einem Knie auch nicht unterbringen. Es gibt alles von Krücke bis Rollstuhl, da mache ich mir keine Sorgen. Mit meinem Herz, das funktioniert wieder. Das ist gut, die Operation im August hat mir da sehr geholfen, bin ich dankbar für und hoffe, dass es weiter so bleibt. Und die Lungenentzündung, die haben wir überstanden. Ich war also vorgestern beim Arzt, alles ist gut, alles ist weg. Und das bisschen, was man jetzt noch hört, das gibt sich in den nächsten Tagen. Ich danke euch ganz besonders für die vielen Gebete, dafür, dass ich weiß, dass ich euch an meiner Seite habe. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, das geht vielen Menschen so, die hier in die Gemeinde gehen, die wissen, dass sie ganz besonders durch Gebet und durch persönliche Anteilnahme begleitet werden. Das ist ein Geschenk. Und das möchte ich bitten, dass ihr das beibehaltet, denn das ist ganz, ganz großartig. Und dafür, denke ich, sollten wir uns alle gegenseitig einfach mal applaudieren. Das ist das Wichtigste. Und weil wir jetzt schon so lange um alle anderen Dinge uns unterhalten haben, gerade so, auch wenn es nur ein kurzer Moment war, es ist wieder in Vergessenheit geraten. Ich werde euch, da kommt ihr nicht drum rum, den Predigttext dann nochmal vorlesen. Ich halte das für wichtig und ich finde gerade diesen Text, diesen Bibeltext enorm wichtig. Ich habe das Ganze überschrieben mit das Kreuz. Dafür könnte man unzählige Titel verwenden und euer Pastor sagte gerade eben so über die Schulter, vielleicht nennst du es um in harte Nüsse. Das würde zum Thema passen oder zum heutigen Geschenk. Und natürlich, es sind harte Nüsse. Und auch dieses Thema hat mich lange bewegt. Ich habe viele, viele Gedanken dazu auf Papier gebracht und wieder verworfen. Und ich habe dann auch im Nachgang, ich sage das extra vorweg, dass sich nachher niemand wundert, ich habe im Nachgang gemerkt, ich könnte aus diesem Bibeltext eine Woche predigen. Reicht nicht. Und Dennis auch, das weiß ich. Das ist einfach ein Bibeltext, der so unwahrscheinlich tiefgründig ist. Da kann man sehr viel rausholen. Und auch aus dem Thema Kreuz könnten wir die nächsten 8 Wochen eine Predigtreihe machen. Ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich nicht unnötig viel Inhalt hineinpacke. Denn je mehr man hinzutut, umso weniger stark ist das, was man eigentlich sagen oder hören kann, wenn man es manchmal bei dem belässt. Und da gibt es so ein Sprichwort, vorhin habe ich es genannt, weniger ist manchmal mehr. Und ich glaube, in diesem Punkt ist das auch so. Ich bin gespannt, vielleicht im Nachgang, am Ende draußen, wenn wir einen Kaffee trinken und wir uns vielleicht unterhalten können, wie ihr, wie Sie das gesehen haben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und ich lese noch einmal 1. Korinther aus dem 1. Kapitel, die Verse 18 bis 25. Denn das Wort am Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Redner dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Herr, hilf uns, deine Stimme zu erkennen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur so etwas glauben? Diese oder ähnliche Fragen werden immer wieder hinter vorgehaltener Hand laut, neben uns und manchmal auch ganz direkt, ganz frontal uns ins Gesicht geschleudert. Ihr kennt das, Menschen sind verwirrt, verstehen jene, die glauben, also uns manchmal nicht oder wollen es nicht und möchten auch nicht großartig darüber debattieren. Sie sind also so ein bisschen resistent gegen alles, was wir zu sagen haben, weil das ja sowieso alles Blödsinn ist. Aber, und da möchte ich ganz klar darauf hinweisen, ich möchte auch uns Christen nicht davon freisprechen, dass wir auch in Zweifeln und Ängsten sind, auch was das Wort betrifft. Dass wir auch manchmal ins Überlegen und ins Grübeln kommen und nicht so ganz wissen, boah, ist das wirklich so oder will ich das einfach nur so verstehen? Kann es sein, dass ich mich selbst hier betrügen will oder verstehe ich es tatsächlich richtig? Ich möchte mich da auch mit reinnehmen, genau in diese Ängste und Zweifel. Und dadurch ist auch diese Predigt entstanden. Und ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass das immer öfter vorkommt. Je mehr wir uns im Glauben bewegen, je mehr ist auch die Gegenseite da. Je mehr wir uns selbst mit dem Wort beschäftigen, je mehr werden wir durch das Wort gefordert. Am Anfang mag das Spielerei sein. Wir lesen die Bibel, wir verstehen sie. Das ist so diese Milch anfänglich, die wir so zu essen, zu trinken kriegen, wie die kleine Maus dort hinten, die ein bisschen für Unterhaltung sorgt. Aber später, wenn wir wissen, das schmeckt gut und wir essen was anderes und wir kommen so langsam rein, auch in die biblischen Geschichten, in den Glauben, in unseren, in meinen Glauben, dann wird es herausfordernder. Und auch Gott hat keine Lust, dass wir klein bleiben. Er gibt uns Herausforderungen jeden Tag. Die einen schaffen wir, die anderen nicht, dann machen wir es nochmal. So wie Kinder auch, die einen Jenga-Turm aufbauen, ein Klötzchen rausziehen und den ganzen Spaß, warum sonst? Fangen wir von vorne an. Und unser Umfeld, Freunde, Bekannte, die drücken mit diesem Unbill, den sie uns ja entgegenbringen, einfach aus, dass sie mit diesem Glauben, mit dem Glauben, den wir vertreten, nichts anfangen können, gar nichts. Sie haben noch nicht mal eine Idee, warum das sein muss. Zeitverschwendung. Sie sagen damit, dass sie nichts anfangen damit und machen das manchmal im Stillen, so mit einer versteckten Andeutung, aber andere machen das auch offen und sehr direkt. Meine Familie hat das auch schon gebracht. Da habe ich am Tisch gesessen und habe ein Tischgebet gesprochen, nachdem ich vorher gefragt habe. Und mein Bruder fängt an, mit seiner Frau lauthals am Telefon, am Tisch zu sprechen und zu diskutieren und sie machen sich Essen auf den Teller. Mit der Situation konnte ich zu der Zeit nicht umgehen. Ich habe es verurteilt. Heute weiß ich, das ist eine Unsicherheit von ihm, mit diesem Thema nicht umgehen können. Vielleicht selber auch nicht wissend, ob er das vielleicht doch auch will. Das ist nichts Negatives. Aber ich habe es negativ gesehen. Das ist auch eine Herausforderung im Leben, die wir verstehen müssen. Das, was uns entgegengebracht wird, ist nicht immer das, was tatsächlich auch ausgedrückt werden sollte. Es kann manchmal auch in die Irre führen. Und sehr häufig kommen Fragen, warum sie das sagen? Oder ich frage nach, warum machst du das? Warum sagst du das so? Warum musst du mich jetzt hier so bloßstellen? Oder gibt es etwas, was dich verärgert hat? Und ganz oft kommt als Antwort, das Kreuz als Stein des Anstoßes. Das Kreuz. Da war ich ein paar Mal schon so überrascht, dass ich gar nicht wusste, was ich sagen soll. Und die, die mich kennen, auch ihr, die ihr mich kennt, wenn ich nicht gerade einen Anzug anhabe, ich trage auch ein Kreuz. Und zwar sehr sichtbar. Und ich trage es ganz provokativ offen. Und es ist auch ein Korpus dran. Für viele von euch wahrscheinlich auch nicht so ganz. Das weiß ich. Die einen sehen es positiv, manche sehen es nicht so gerne. Das weiß ich. Für mich etwas ganz Wichtiges, etwas auszusagen. Menschen haben das Kreuz als Stein des Anstoßes in ganz, ganz klarer Form. Was ist das für ein Gott, der Opfer braucht, sagen sie. Was soll das? Für mich muss keiner am Kreuz sterben, sagen sie. Oder ich kriege das ganz alleine hin, brauche ich keinen Gott für. Sowas sagen sie. In unserem Predigttext heute wird deutlich, dass schon damals in Korinth dieser ganze Glaube an Christus, naja, als Spinnerei oder als Dummheit abgetan werden sollte. Ganz klar, kommt ganz klar raus. Man muss sich das mal vorstellen. Einige Korinther sind jetzt ganz frisch zum Glauben gekommen, haben sich zusammengetan, so eine kleine Gruppe, keine Ahnung, wie groß die war, machen ihre ersten vorsichtigen Schritte in ihrem eigenen Glaubensverständnis. Das ist wichtig. Es ist nichts Dogmatisches, es ist nichts Aufgesetztes. Sie waren live dabei, sie haben vieles auch ganz konkret aus erster Hand gehört. Also sie machen ihre ersten eigenen Glaubensverständnisschritte. Langes Wort, aber ist wichtig. Und Paulus hilft ihnen dabei. Er nimmt sie an die Hand, reicht sie ihnen für diese, für ihre ersten Gehversuche. Und genau dann kommen die anderen. In dem Moment. Familie, Freunde und ja, auch Feinde. Und sie erklären mit vereinten Kräften, das geht so nicht, das ist alles falsch. Das ist alles Quatsch. Christsein ist gegen alle Vernunft. Dieser christliche Weg ist Mist. Christsein ist Quatsch. Stellen wir uns das mal vor. Wir haben gerade etwas, eine tolle Sache kennengelernt. Wir haben von Jesus gehört, wir haben uns dem angeschlossen, wir gehen unsere ersten Glaubensversuche und dann kommt diese Front. Buff. Und damit muss ich umgehen. Daran gehen ganze Gemeinden zugrunde, wenn so etwas passiert. Könnte sein. Ich habe das schon erlebt. Und leider viel zu oft und das auch sehr deutlich. Nicht nur in der Familie, auch in Gemeinden, in Kirchengemeinden, in landeskirchlichen Gemeinden, überall. Das gibt es überall. Und sie verstehen einfach nicht, diese Menschen, dass nur in Jesus das Heil ist. Nur in Jesus. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir davon. Dort heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Gibt es nicht. Es ist nur das, dieser eine Aspekt. Nur waren die Griechen eine Gesellschaft, die besonders viel Wert gelegt haben auf die Kraft des Verstandes und des Geistes. Da waren die ganz groß drin, die Jungs. Besonders angesehen war, wer sich mit Hilfe des Geistes in höchste Höhen aufschwingen konnte. Ich weiß nicht, wie das ging, aber war ganz groß. Oder aber die Gegenseite, durch logische Schlüsse die Fragen der Welt zu lösen. Auch das, es gab diese beiden Gegensätze. Das mag unterstreichen, wie schwer es jetzt die ersten Christen dort hatten, gegen jene festen Grundsätze anzukommen. Das war nicht einfach. Da waren Fronten aufeinander geknallt. Logik und Glaube in krassem Gegensatz zueinander. Ganz klar und vorgegeben. Die Gebildeten, die Gelehrten, die vermeintlich Allwissenden gegenüber jenen, die Jesus berührt, die Jesus angesprochen, die er geheilt hat, mit denen er unterwegs gewesen ist. Ganz normale Menschen, oft aus den unterschiedlichsten Schichten der Gesellschaft. Und Paulus denkt ganz besonders an diese, ich sag mal, neuen Christen, wenn er im Predigttext hier von der Weisheit der Welt oder vom Wort vom Kreuz spricht. Dann meint er genau diese Gruppe Menschen, jene, die dort Jesus nachfolgen wollen. Das ist ja heute nicht anders, wie es damals auch war. Es gibt auch heute wieder viele Neuchristen. Menschen, die ganz frisch auf die Spuren unseres Glaubens kommen. Ganz viele. In meiner Nachbarschaft. Menschen, die schon mal im Glauben waren, die vielleicht einer Denomination angehört haben, einer Konfession angehört haben, nicht glücklich geworden sind, vielleicht auch in der Kirche alles Mögliche kennengelernt haben, nur Jesus nicht, die Jahrzehnte in dieselbe Kirche gelaufen sind, waren ganz, ganz treue Gottesdienstbesucher, haben mitgearbeitet, alles gemacht, aber Jesus? Jesus war nicht da, also vermeintlich nicht da. Sie haben ihn zumindest nicht gefunden, nicht kennengelernt. Und dann kommt jemand und sagt, pass auf, ich habe da etwas, geh doch mal mit. Wir haben da so einen Liederabend oder so. Dann gehen die mit in so eine freikirchliche Gemeinde, erstmal ein bisschen Angst, könnte ja eine Sekte sein, dann kommen die wieder raus und strahlen. Habt ihr schon mal gesehen? Wie eine Glühbirne, die man anknipst. Wahnsinn. Die kommen dann raus, ganz egal wie lange die drin waren, habe ich noch nie anders erlebt. Und klack, ist das schön, darf ich wiederkommen. Mir ging es auch so. Ich habe genau das Gleiche erlebt. Sind sicher nicht alle, aber viele. Und nun gibt es auch Menschen, Migranten aus den verschiedensten Krisengebieten der Welt, die auch in unserem Glauben eine neue Heimat finden wollen. Die dort schon 5-mal am Tag gebetet haben und dort schon gewusst haben, dass mit dem, also irgendwas ist hier faul. Die den Koran auswendig lernen auf Arabisch, haben nie Arabisch verstanden, aber sie können es halt sprechen. Gut, sie plappern da was runter, aber sie wissen eines, Gebet ist wichtig. Sie wissen eines ganz, ganz klar, es gibt etwas, was höher ist als wir. Und die Menschen kommen entweder dort schon zum Glauben, lernen dort, sogar durch den Koran, habe ich also wirklich erlebt, durch Erzählungen auch mitbekommen, erleben durch das Lesen des Korans Jesus Christus in sich drin, machen sich dann auf die Reise, kommen hierher und wollen in unserem Glauben eine neue Heimat finden. Flüchtlinge, wie wir sagen, die hierher zu uns gekommen sind und die sich sogar taufen lassen wollen. Mit dem festen Entschluss kommen sie zum Teil schon nach Deutschland. Das ist nicht eine Sache, die hier entsteht, bei den wenigsten. Und spätestens dann, wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, geht es ihnen vielleicht so wie den Korinthern damals. Denn aus ihren Familien gibt es genau den gleichen Gegenwind, wie die Gemeinden damals in Korinth hatten. Genau die gleichen Konfrontationen. Eltern, die in ihrer Heimat zurückgeblieben sind, wenden sich von ihren Kindern ab. Die wollen nichts mehr von ihnen wissen. Oder auch hier, Menschen, die zusammen geflohen sind, die, man muss sich das vorstellen, 1,5, 2 Jahre auf der Flucht waren, irgendwo, darf ich hier nicht sagen, das Wort mit SCH, gelegen haben, im Dreck, sagen wir Dreck, die im Dreck gelegen haben, die durch Regen gelaufen sind, die Hunger, die Leid kennengelernt haben, die im Mittelmeer mit dem Schlauchboot 2 oder 3 Mal sprichwörtlich abgesoffen sind. Komm hierher, das hat zusammengeschweißt. Die kommen hierher als eine feste Gemeinschaft. Davon kommen 2 zum Glauben und werden aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen. Von jetzt auf gleich. Die Menschen wenden sich von ihnen ab. Da müssen Traditionen und von klein auf gelernte Meinungen über Bord geworfen werden. Das ist nicht leicht. Man sagt das gerne so einfach, ach, das ist nicht schlimm. Komm doch mit in die Gemeinde, lass dich taufen, wirst Christ. Also das, alles gut, geht ganz einfach. Nee, geht's nicht. Das ist ein Prozess und das sind viele, viele Dinge, die da berücksichtigt werden müssen. Das ist ein schwerer und manchmal ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess. Das tut weh. Das führt zum Grübeln und das führt auch zu sozialer Isolation. Das geht ganz schnell. Aber Jesus, und das wissen die Leute, um die es geht, und das wissen auch wir, Jesus ist es wert, dass man ihn kennt. Das ist erstmal das Wichtigste und der erste Schritt. Er ist es wert, dass man ihn kennt. Es ist was anderes, ob man eine Überzeugung verändert oder überdenkt oder ob man etwas ganz Wesentliches in seinem Leben wegdrängt, nämlich Jesus. Das ist ein Unterschied, ein ganz großer. Philipper 3, Vers 8 sagt, ich halte in der Tat alles für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden, wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe, und halte das Ganze für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wahnsinn! Er, Jesus, ist das Wesentlichste in und für unser Leben. Und doch bleibt es schwer, in der Welt damit zurechtzukommen. In unserer ganz realen Welt. Ich kenne einen jungen Mann aus Syrien, der im Herzen Jesus liebt, ganz tief drin. Und er sagt, mein Gott ist dein, das ist eins. Ja, dieser Gott, mein Gott, zu dem ich bete, das ist auch dein Gott. Das ist nichts anderes. Und ich habe Jesus Christus in meinem Herzen. Und er liebt Jesus, er sagt das auch. Aber er hat Angst davor, sich zu bekennen. Er kann es nicht. Richtige Angst. Er kommt regelmäßig nach Gernhausen in den Gottesdienst und doch fehlt ihm der Mut, sich taufen zu lassen, diesen letzten Schritt zu gehen. Ihm fehlt der Mut aus Angst vor Mobbing, aus Angst vor Ausschluss aus der Gruppe derer, mit denen er nun einmal leben muss in der Flüchtlingsunterkunft. Was soll er machen? Er hat nichts anderes. Er hat dieses 2 Quadratmeter Wohnklo, sage ich immer, da muss er wohnen. Und nebendran wohnen Moslems und da und da und da. Und er muss an der Gesellschaft klarkommen. Auch das ist nichts von der Hand zu weisen. Das Resultat daraus ist zwangsläufig eine Eigenisolation. Er entscheidet das selbst. Er zieht sich zurück. Er muss sich schützen, obwohl er in einem Land lebt, in dem Religionsfreiheit herrscht. Aber für ihn ist das halt anders. Und die Kritiker des Christentums haben ihre Argumente, das ist auch das, wo das herkommt, aus diesem Verständnis heraus. Die haben ihre Argumente und logischen Schlüsse über Jahrhunderte gesammelt. Und daran mangelt es ihnen auch nicht. Da haben sie viele, da müssten wir eine Weile gegen ankämpfen, um das alles zu widerlegen. Das haben sie ganz gut gemacht und man kann sich dem auch nicht ganz entziehen. Gerade hier in Deutschland bekommt man doch ganz unverblümt und hart die Häme gegen Gott ins Gesicht geschleudert, oder? Es nimmt doch keiner mehr ein Blatt vom Mund, hat doch keiner mehr Angst oder Sorge, das könnte schief ankommen. Das sagen sie dir knallhart. Ich möchte die Worte gar nicht wiederholen. Und man kann auch, also mir fällt es schwer, man kann auch nicht immer sagen, ach, das muss man jetzt einfach glauben, man kann halt nicht alles erklären. Ist das ein Argument? Kann ich damit wirklich einen Blumentopf gewinnen? Muss halt glauben. Wird schon. Schwer. Wir wissen, dass es so ist, aber erkläre das deinem Gegenüber. Man kann nicht alles erklären. Aber irgendwann an einer Stelle, und das ist jetzt wichtig, an einer Stelle, die mag für jeden von uns woanders sein, kommen wir wieder an den Punkt, an dem ich einfach sagen muss, ja, ich glaube das ganz genau so. Basta. An diesen Punkt kommen wir. Und der Punkt, den ich meine, ist dann erreicht, wenn es um das Kreuz geht. Jetzt sind wir wieder beim Punkt. Der Punkt ist dann erreicht, wenn es um das Kreuz geht. Denn Gott kehrt durch das Kreuz die Weisheit der Welt auf den Kopf. Er spielt einfach nach anderen Regeln. Ich weiß nicht, ob ihm das Spaß macht, aber er hat etwas, was uns deutlich macht. Hier verändert sich alles, was wir kennen. Es wird alles anders. Das vertraute Denken, die Weisheit der Welt wird einfach auf den Kopf gestellt. Tod bedeutet auf einmal Leben. Niederlage bringt Rettung. Ein Schlusspunkt wird zu einem Doppelpunkt. Das wissen wir heute, das wissen wir jetzt. Aber damals am Anfang sah das anders aus, ganz anders. Der erhoffte Messias, der Lehrer, der Rabbi, der Retter der Menschen, der hängt tot am Kreuz. Alles vorbei? Am Kreuz geht die Hoffnung der ersten Jünger und Jüngerinnen zugrunde. Ganz klar und platt gesagt. Die einen reisen aus, die anderen verstricken sich in Lügen, schämen sich, verstecken sich, die Frauen bleiben mit gebrochenem Herzen unfähig stehen, unfähig weiterzugehen. Was wäre denn, wenn die Geschichte hier an dieser Stelle zu Ende gewesen wäre, am Kreuz? Es wäre eine nette Heiligenbiografie geworden, nenne ich es mal so, mehr nicht. Jesus tat viel Gutes, er war auf der Seite der Schwachen, ja, hat allen geholfen, war ein netter Mensch halt. Er war ein echtes Vorbild für alle, kann man nicht anders sagen. Naja, dann hat er halt ein bisschen Pech gehabt und den Tod hat er nicht verdient, das stimmt. Wir werden uns immer an ihn erinnern, in unserem Herzen lebt er weiter, bla bla. Auf Beileidsbekundung am Grab bitten wir abzusehen. Das wäre etwas ganz anderes geworden. Daraus wäre nie und nimmer ein Glaube entstanden. Vielleicht eine kleine Kultstätte, das gab es ja auch. Für Freunde, für Nachfahren, für Bewunderer, so die ein paar Jahre hätte das angehalten, vielleicht ein paar Jahrzehnte, dann wäre es irgendwann in Vergessenheit geraten. Wir wissen und glauben, es ist anders gekommen. Und an der Stelle sage ich, obwohl es hier nicht steht, Gott sei Dank. Jesus hat den Tod am Kreuz besiegt, er ist auferstanden. Einfach so. Keine große Vorgeschichte, kein Geplänkel, kein roter Teppich, nichts ausgeleuchtet. Er ist auferstanden. Einfach so. Einfach so, weil Gott es so wollte. Weil das sein Plan war, nicht unserer. Wie hätte Gott es denn anders machen können? Verständlicher in irgendeiner Form oder nachvollziehbarer, vielleicht mit einem Post-it dran, ich mache das weil. Was hätte er denn tun sollen? Manche sagen, er hätte doch direkt in den Himmel kommen können, vor dem Kreuz. Einfach so. So wie im Theater. Komme ich ja her, kenne ich mich aus. Große Inszenierung à la Hollywood, spektakuläre Rettungsaktion mit Tausenden von Engeln, laute Musik und Paukenschlag und flupp, direkt zu Gott. Einfach so. Ohne Blut, ohne Leid. Ganz ehrlich, ich hätte es ihm von Herzen gewünscht. Doch wir dürfen nicht vergessen, was das Leiden Jesu am Kreuz bedeutet. Deshalb trage ich das Kreuz. Jesus leidet stellvertretend. Er leidet nicht beispielhaft oder vorbildhaft oder weil das jetzt einfach mal irgendeiner machen muss. Deswegen nicht. Jesus leidet für mich und für dich ganz konkret. Du und ich, wir werden befreit von der Macht, die Sünde und Tod innehalten, wenn wir uns zu ihm bekennen. Sünde und Tod verlieren damit ihre Wirkung auf uns. Ganz klar. Jetzt tritt Gott, ich sage mal, wie so eine Firewall am Computer, so ein Antivirenprogramm oder eine Schutzhaut dazwischen und macht uns frei. Eine ganz klare Schutzfunktion. Das nimmt uns Sorgen und Nöte und Ängste und Panik ab. Lässt uns viel befreiter leben, weil Christus, der Auferstandene, an unserer Seite steht. Das ist doch ein befreiendes Gefühl. Ich stehe jeden Morgen mit diesem Gefühl auf und denke, egal, uns tut's weh, ist doch egal, aber es geht mir gut und ich kann strahlen und ich weiß, dass ich diesen Tag geschenkt bekomme. Jeden einzelnen. Und genau das geht für Skeptiker und Kritiker gar nicht. Also das geht gar nicht. Jetzt ist gut, jetzt ist ein Punkt erreicht, also ehrlich, so ein Hingerichteter, der uns da befreit, also hört ihr euch eigentlich mal selber zu, wenn ihr da so redet? Sowas kommt dann von unseren Kritikern. In unseren Ohren klingt das aber ganz anders. Da ist das wohltuend gut, weil wir eine Hoffnung haben, eine Perspektive. Die haben sie nicht. Für uns Christen heißt es, Gott schafft am Kreuz neue Realitäten. Die Welt wird verändert, und zwar zu unseren Gunsten. Er tut es, damit wir nicht am Menschsein zerbrechen, damit wir das überhaupt schaffen, dieses Leben, damit wir es bewältigen können. Paulus schreibt dazu, Christus als gekreuzigter Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit für euch, für die Berufenen. Nicht schlecht, oder? Für uns. Wenn wir bei Christus sind, dann haben wir Gottes Kraft und Weisheit auf unserer Seite, egal was passiert. Dann ist seine Macht mit uns, egal was passiert. Damit kann unser Leben doch eigentlich nur gelingen, oder? Egal wie lang oder wie kurz es ist. Und zwar trotz der anderen, die sich über uns stellen wollen, die meinen, etwas Besseres zu sein, die sich über unseren Glauben lustig machen. Dieser Glaube gehört zu uns. Den kann uns niemand wegnehmen. Niemand. Wir erkennen den Wert Jesu durch eben diesen Glauben. Der Apostel Paulus hat es auf den Punkt gebracht im ersten Brief, im zweiten Kapitel, Vers 7, dort steht, für euch nun, die ihr glaubt, ist es kostbar. Für die Ungehorsamen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Zum Schlussstein, zum harten, festigenden Fundament. Und dieses Leben im Glauben gelingt uns auch trotz uns selbst, die wir uns ja auch immer wieder verlaufen, die wir ständig irgendwelche Irrwege gehen, durch uns, die wir unser eigenes Leben doch auch oft genug vermurksen. Wir sind daran vielen Dingen auch selber schuld. Durch uns, die wir anderen das Leben auch schwer machen mitunter. Jeder von uns, unbewusst und auch bewusst. Und das Leben gelingt uns auch trotz der Welt, in der wir leben. Der Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint. Schauen wir uns um in den Nachrichten. Ich kann sie schon nicht mehr aufmachen, die Nachrichten. Ich höre sie und lese sie und schaue sie eigentlich gar nicht mehr gerne. Eine Krise jagt die nächste, ein Unglück folgt auf dem anderen. Überall ist nur Leid und... Aber trotz alledem gelingt uns dieses Leben. Wir können heutzutage nicht mehr sagen, der ist schuld oder der ist böse. Das war mal, das ist vorbei. In allem, was wir erleben, was wir erfahren, was wir erleiden und erdulden, werden wir durch das Kreuz aufgerichtet. Immer und immer wieder. Für ein Leben mit Gott an unserer Seite. Und das ganz konkret als die, die zu Christus gehören. Aufgerichtet, weil Gott es so wollte. Das mag es verstehen, wer es kann. Aber das kann nur verstehen, der auch glaubt. Und wir dürfen uns darüber freuen, weil wir glauben. Denn es lebt sich so einfach um einiges besser. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.